Lass uns noch einmal den Herrn anrufen, dass er die Wortbetrachtung segnet und Kraft gibt, das Recht auszulegen. Wollen wir beten. Lieber Vater, wir kommen zu deinem Wort. Und du hast uns große Verheißungen gegeben. Du hast gesagt, dass der, der über dein Wort nachsinnt, Tag und Nacht, wie ein Baum gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er macht, gerät wohl. Herr, gib, dass auch dies eine Zeit des Nachsinnens ist vor dir, eine Zeit, die bestimmt ist vom Nachdenken über dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns mehr Beständigkeit darin gibst und Klarheit, dass du dein Urteil in unser Leben hineinbringst und unser Urteil mit deinem in Übereinstimmung bringst. Du hast gesagt, nicht durch Herr und nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Herr, du bist der Herr der Herrscharen und wir brauchen die Hilfe deines Heiligen Geistes. Und darum bitten wir mit deinem Wort, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir wissen, worauf es ankommt, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist. Bringe doch alles Handeln, alles Urteilen in Übereinstimmung mit deinem Urteil, mit deinem Wort. Wir bitten dich, komm du in unsere Mitte, leite uns, dass wir hören. Gib uns das Herz, das du Maria gegeben hast, dass wir zu deinen Füßen sitzen. Grabe uns Ohren, damit wir hören, wie Jünger hören, damit dein Name durch dein Volk verherrlicht wird. Wir preisen deine Treue. Wir bitten dich auch, dass du unsere Herzen reinigst, unsere Gedanken reinigst, dass du uns alles vergibst, alles falsche Denken über dich vergibst. Und wir bitten dich, dass du uns auch Demut vor dir schenkst, sodass wir zur Ruhe kommen vor dir und über dein Handeln mit uns und in unserem Leben, sodass wir mit dir übereinstimmen. All dies bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir dürfen wieder das Buch Haggai aufschlagen, Haggai, und wir kommen heute zu Kapitel 2. Wir lesen ab Vers 10. Haggai, Kapitel 2, ab Vers 10. Am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Darius erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, unrein ist es. Und nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte im Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man zu einem Kornhaufen von 20 Scheffeln kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kelterkufe kam, um 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel und alles Werk eurer Hände. Dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen: Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, das Ross und Reiter zu Boden sinken, und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Zerubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Unser Urteil und Gottes Urteil. Unser Urteil oder Gottes Urteil. Wie weit diese Dinge auseinander liegen, können wir in diesem kleinen Buch sehen. Und oft merken wir es nicht. Aber wie entscheidend ist es, dass wir unser Urteil in Übereinstimmung bringen mit Gottes Urteil. Die Art und Weise, wie wir Dinge bewerten, der Art und Weise entspricht, wie Gott die Dinge bewertet. Diese Priester wussten in dieser praktischen Frage die genaue Antwort. Aber sie konnten nicht sehen, dass diese Antwort, die sie gaben, weit entfernt war von ihrem Leben. Das heißt, was wir dazu noch brauchen, ist nicht nur, dass wir allgemein distanziert, neutral ein richtiges Urteil haben, sondern wir müssen lernen, dieses Urteil auch auf den Alltag unseres Lebens zu beziehen, sodass diese Dinge in Übereinstimmung gebracht werden mit dem Worte Gottes. Um überhaupt die Bedeutung dieses Textes zu verstehen und wie wichtig der Text ist, den wir heute gelesen haben, muss ich euch ein bisschen hineinnehmen in das, was vorher war. Ich tue das aber auch ein bisschen in der Auseinandersetzung mit praktischen Beispielen. Wenn ein Mann eine Ehefrau sucht und zum Vater der Tochter des Mädchens geht und um die Hand bittet und der Vater ihm eine Abfuhr erteilt, dann könnte er sagen, das ist halt so, da kann ich nichts ändern. Hudson Taylor hat es gemacht. Er ging zu einem Mädchen, er hat sie gefragt, oder er hat den Vater gefragt, aber der Vater war dagegen, weil er klar festgelegt war, nach China als Missionar zu gehen. Hudson Taylor blieb nicht stehen bei dem Urteil des Vaters. Er entschloss sich, und sie auch, dafür zu beten. Sie waren entschlossen, sich dem Vater unterzuordnen, aber sie waren auch überzeugt, dass Gott Dinge lenkt und dass Gott die Herzen lenkt. Und so beteten sie und warteten. 4 Jahre, glaube ich, war es, wenn ich mich recht erinnere. Und der Tag kam, wo der Vater die Zustimmung gab, dass er ihre Hand haben durfte. Wie urteilen wir über den Mann, der wegen den Schwierigkeiten aufgibt? Und wie urteilen wir über den Mann, der die Schwierigkeiten nicht als Hindernis sieht, sondern dranbleibt und sagt, ich werde kämpfen und ich werde beten und ich werde warten, bis der Herr es erfüllt? Merkt ihr, das ist ein Unterschied. Aber was erkennen wir über den Inhalt beziehungsweise über die Beziehung, über das Denken dieses Mannes? Wie viel wert war dem Hudson diese Frau? Wie viel wert war dem Jakob die Rahel? 14 Jahre arbeitete er dafür, hart, unter einem Herrn, der tyrannisch war. Liebe brachte ihn dahin, hart zu arbeiten und all diese Opfer nicht in Erwägung zu ziehen für das Ziel, das er erreichen wollte. Hindernisse zeigen oft meine Herzenshaltung. Hindernisse zeigen die Bewertung meines Herzens. Wie beurteile ich wie beurteile ich den Wert einer gewissen Sache? Als das Volk Israel zurückkam, weil Kores den Befehl gegeben hatte, dass der Tempel wieder gebaut werden sollte, das ist 536 vor Christus, da machten sich 42.000 Leute auf, um den Tempel wieder zu bauen. Und es waren die Leute, die hingegeben waren, denen die Verheißung etwas wert war, die gesagt haben, wir gehen zurück zu einem Trümmerhaufen, das mit Feuer verbrannt worden ist, das geplündert worden ist. Wir gehen zurück, um uns die Mühe zu machen. Und wir gehen inmitten von Feinden, sozusagen in einem Umfeld, wo Menschen uns feindlich gesinnt sind, um genau das zu tun, worauf die Verheißung liegt. Es waren also nicht irgendwelche Leute, sondern es waren die, deren es wichtig war und die bereit waren, nach 70 Jahren ist man ja ganz schön sesshaft geworden, nach 70 Jahren ist man reich geworden, man hat sein neues Umfeld, seine sozialen Kontakte, man hat sein Einkommen, man hat seine Bequemlichkeit. All diese Dinge waren diese Leute bereit zu verlassen und zurückzugehen, um den Tempel zu bauen. Sie errichten auch sofort den Altar des Herrn und beten Gott an. Und sie danken Gott. Und es gibt ein Jauchzen für diesen Neubeginn. Aber genau da kam etwas in das Leben dieser Leute herein, nämlich die Feinde sahen, dass der Tempel des Herrn wieder aufgebaut werden sollte und damit auch die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Und das versetzte sie in Alarmbereitschaft. Nun, die erste Lösung, die die Feinde hatten, war, dass sie sagten, wir wollen mit euch bauen. Sie wussten ganz genau, diese Heiden, die anderen Göttern dienen, können nicht mit im Tempel bauen. Das wäre unrein, wenn sie mitbauen würden. Und so weigern sie sich oder so wehren sie ihnen und sagen, ihr könnt nicht mit den Tempel bauen, sonst wäre ja der Tempel unrein. Sie wussten also, wie sie das zu beurteilen hatten. Aber diese Feinde, die gaben nicht auf. Also schickten sie bei jedem neuen König, Herrscher in Persien, denn die Perser hatten damals die Weltmacht, Briefe hin und verleumdeten und sagten, diese Stadt ist eine aufrührerische Stadt. Sie werden Probleme machen, gebietet Einhalt. Und es gab Könige, die guckten dann in ihrer Chronologie und sie bewerteten die Situation aus einer gewissen Perspektive heraus und haben gesagt, ja, gebietet ihnen Einhalt, sie dürfen nicht weiterbauen. Und hier kommen wir wieder zu dem Punkt. Und sie geben dann ein Urteil ab. Oh, es gibt Schwierigkeiten. Der mächtigste König dieser Erde, der persische König, hat Befehl gegeben, dass der Tempel nicht weiter gebaut werden sollte. Und das Argument war ziemlich fromm. Es ist nicht die Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Nun, das waren nicht faule Leute, die haben nicht gesagt, ja, wir ruhen halt so lange. Nein, die Bibel gebraucht hier wirklich eine Beschreibung dieser Leute, die von Fleiß spricht. Er sagt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Das waren fleißige Leute. Sie arbeiteten weiter hart, aber sie arbeiteten hart auf der anderen Baustelle. Nicht beim Tempel, sondern sie arbeiteten hart an ihren eigenen Häusern, sodass die eigenen Häuser schöner wurden, getäfelt waren. Die Bibel braucht sozusagen Begriffe, um zu zeigen, dass sie nicht einfach mit dem Einfachen zufrieden waren, sondern dass sie eben gut vertäfelte Häuser haben wollten. In dieser Situation kommt Gottes Tadel. Hier sind wir im Jahre 520, 16 Jahre später. Wir haben gesehen, dass der Tempel des Alten Testamentes, für den Tempel Gottes im Neuen Testament steht. Dass Gott immer schon bestimmt hatte, dass der Tempel, den Israel gebaut hat, nur ein Abbild des himmlischen Tempels sein soll. Wir haben gesehen, dass es zwei Bezüge im Neuen Testament gibt, wofür der Tempel steht. Dieser Bezug, der scheint erstmal in zwei Richtungen zu weisen, aber er spricht von einem einzigen Tempel. Der Gläubige, der einzelne Gläubige, wird als Tempel des lebendigen Gottes bezeichnet. Gott wohnt im Gläubigen. Ist das nicht etwas Besonderes? Der, der zum rettenden Glauben kommt, empfängt den Heiligen Geist und er wird damit zur Wohnung des lebendigen Gottes. Ich will in ihrer Mitte wohnen. Gott erfüllt sozusagen das, was er verheißen hat. Paulus muss den Korinthern schreiben: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des lebendigen Gottes ist? Und was er macht, ist, er nimmt genau den Bezug auf Reinheit und Unreinheit und sagt: Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Du baust also an dem Tempel deines Herzens, deines Lebens. Dein Leben, dein Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Und das Wort Gottes sagt ganz klar, dass dieser Tempel heilig ist. Gott gehört. Heilig ist nicht so sehr, das tut man, das tut man nicht, das tut man, das tut man nicht, sondern in erster Linie bezeichnet heilig, Gott hingegeben zu sein. Abgesondert zu sein für Gott. Aber die Gemeinde ist der Tempel, in dem die, die sozusagen lebendig gemacht worden sind, die den Heiligen Geist empfangen haben, die nun eine Wohnung Gottes geworden sind, diese werden nun bezeichnet als lebendige Steine. Petrus macht es in 1. Petrus 2, Vers 9. Er sagt, sie sind lebendige Steine, die eingebaut werden in den Tempel Gottes. Jeder einzelne Stein muss eingefügt werden. Und dieses Einfügen in diesen ganzen Tempel, in den Bau, was die Gemeinde ist, ist ein dauerhafter Prozess. Petrus sagt den Gläubigen, die sozusagen, die errettet sind, er sagt, ihr sollt eingebaut werden, lasst euch aufbauen als lebendige Steine. Lasst euch aufbauen, lasst euch einfügen in dieses Haus Gottes. Wir haben gesehen, dass Haggai von dem zukünftigen Tempel spricht, dass er weit herrlicher sein wird als alles, was bei Salomo gewesen ist. Und es ist wahr, ist der Tempel, nämlich die Gemeinde, die Errettung, dass Gott einen Tempel baut mit lebendigen Steinen, die er sein Haus nennt, seine Wohnung, dass dies die Offenbarungsstätte Gottes ist, nicht weit größer als jeder Tempel aus Steinen gebaut? Der Edersheim macht einen sehr schönen Bezug. Er sagt, der herrliche Tempel des Herodes, der ja in dem Sinn ein gottloser Mann war, der als schöner gilt als der Tempel Salomos, war nur eine Versuchung, auf das Nebensächliche zu schauen und nicht den wahren Tempel zu sehen, der durch Christus entstanden ist, wie er sein Volk errettet hat und den wahren Tempel der Herrlichkeit, um den wahren Tempel der Herrlichkeit Gottes zu sehen. Die erste Gemeinde lebte darin. Widerstände hielten sie nicht auf. Lass uns mal Apostelgeschichte 4 aufschlagen, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Die führenden Apostel waren gerade ausgepeitscht worden. Und weil sie nicht wussten, wie sie bestrafen sollten, sie haben ihnen aber geboten, nicht zu predigen, haben sie die wieder freigelassen. Und schaut, hier ist das Gebet der Gemeinde. Und die Gemeinde betet auch, da sind die Herren dieser Erde, also sehr ähnlich wie die Situation dieser Juden aus dem Exil. Da war der mächtige, weltliche Herrscher, der über viele, viele Provinzen herrschte, der töten konnte, wen er wollte, lebendig lassen konnte, wen er wollte. So dachte er natürlich, aber so wird es auch durch Daniel definiert. Hier, diese auch sind unter der Macht Roms. Aber schaut, was sie sagen. Vers 27, Apostelgeschichte 4, Vers 27, ja wahrlich, ja wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt mit den Heiden und dem ganzen Volk Israel. Sie sagen, die ganze Welt ist sich einig gegen Christus. Die ganze Welt ist sich einig gegen Christus. Die Hinrichtung Christi hat es bewiesen. Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte, aber sie konnten nichts ausführen als das, was du, Herr, bestimmt hast. Sie sahen nicht die Herrschaft dieser Großen über dem Herrn, sondern sie sahen den Herrn über allem. Und schaut, was sie aber jetzt machen. Sie sagen, jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Dieser Tempel wird mit dem heiligen Geist erfüllt. Aber seht ihre Haltung. Sie sagen, wir haben jetzt große Schwierigkeiten. Sie hätten doch auch sagen können, es ist nicht die Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Genau wie in Haggai. Aber nein, sie geben eine andere Antwort. Sie sagen, ja, wir haben Schwierigkeiten, aber nun, Herr, gib uns in den Schwierigkeiten Freimütigkeit, sodass wir wirklich weiter den Dienst ausführen können und ausführen, trotz der Widrigkeiten, trotz der Hindernisse, trotz der Umstände, um alles zu tun, was du bestimmt hast, um unseren Auftrag auszuführen. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, das hier so besonders ist, und zwar das von Paulus. Paulus sagt uns in 2. Korinther 11, Vers 23, lese ab Vers 23, sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, ich war weit mehr in Gefängnissen, öfter in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einempfangen, 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe und oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten und in Kälte und in Blöße und so weiter. Im Kolosserbrief fasst er so zusammen, er sagt, wir eifern bis zum Tod, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Was sagen die Hindernisse aus? Die Hindernisse zeigen, wie viel Wert für Paulus die Gemeinde hatte. Wie viel Wert der einzelne Gläubige für ihn hatte. Er sagt, diese Mühen, die ich hier zu erleiden habe, und wir haben diese ganze Liste gesehen, sagt nicht, diese Mühe, diese Hindernisse sagen nichts darüber aus, dass Gott gegen uns ist, dass es noch nicht die Zeit ist. Nein, im Gegenteil, er sagt, diese Hindernisse zeigen uns nur, dass wir in dem Recht, in der rechten Arbeit sind, dass wir das richtige Werk tun und dass es sich lohnt, diese Dinge, all das bereit zu sein, das alles in Kauf zu nehmen, um das Ziel zu erreichen, das Gott bestimmt hat, um unseren Auftrag auszuführen. Kommen wir zurück zu Haggai, zu der Situation, zu dem Volk Israel in der Zeit des Haggai. Die Hindernisse brachten sie dahin, ihre Mühe für den Tempel, ihr Anliegen für den Tempel aufzugeben, mit einer frommen Entschuldigung, dass es nicht die Zeit war, den Tempel zu bauen, weil es Schwierigkeiten gab. Hier kommt der Prophet hinein und er mahnt sie doch anzufangen, den Tempel des Herrn zu bauen. Und dieser Prophet oder zwei Propheten, Haggai und Zacharia, reden zum Volk und rufen sie auf zur Umkehr und das Volk kehrt um. Haggai und Zacharia sind die Propheten, Joshua und Zerubabel. Joshua ist der hohe Priester und Zerubabel der Statthalter. Sie kehren um und sie ermutigen das Volk, zurückzukehren, den Tempel des Herrn zu bauen. Und während sie umkehren, um den Tempel des Herrn wiederzubauen, da gibt Gott dem Joshua und dem Zerubbabel eine Verheißung, eben, dass er diesen Tempel herrlicher machen wird als alles, was sie vorher gesehen haben. Er sagt, weil Gott eben diesen Tempel bauen wird. Vers 9 heißt es, die letzte, also Kapitel 2, Vers 9, die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Und in diese Situation kommt jetzt Gottes Urteil über das Volk. Und er lehrt, er nimmt sie mit hinein, er nimmt die Priester mit hinein, ein Urteil zu fällen und gibt dann ein sehr fatales Urteil über das Volk selbst. Schaut, was er sagt. So spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände, was sie dort opfern, unrein ist es. Gott urteilt, dass alle Opfer auf dem Altar dieses Volkes unrein sind. Das hat aber gesagt, nachdem sie umgekehrt sind. Das hat er gesagt, nachdem er ihnen große Verheißungen gegeben hat. Aber das sagt er ihnen auch, nachdem er beginnt, sie zu segnen. Vers 15 sagt, nun achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist an diesem Tag und früher, wie man Stein auf Stein legte im Tempel und wie er dann dem Zerubbabel sagt, dass er ihn segnen wird, wie er erst zum Volk sagt, dass er sie segnen wird von diesem Tag an und dann Zerubbabel die Verheißung gibt, dass er segnen wird in Ewigkeit. Diese Ermahnung gibt er also einem Volk, nicht weil er gegen sie ist, sondern weil es so wichtig ist, dass sie zurückblicken auf das Handeln Gottes und ein neues Urteil fällen über ihr Handeln, über ihr Tun. Und darum ist der Text so wichtig. Der Text zeigt uns im Grunde genommen, spricht nicht in erster Linie vom Ist-Zustand, sondern er nimmt sie zurück und hilft ihnen, ein neues Urteil zu fällen. Und hier nimmt er ein ganz einfaches Beispiel, das die Juden aus dem Alten Testament kannten. Jemand, der einen Toten berührte, war unrein. 7 Tage war er unrein. Nachher musste ein Opfer für ihn gebracht werden. Er musste mit der Asche der jungen Kuh besprengt werden, um überhaupt gereinigt zu werden. In der Zeit seiner Unreinheit wäre alles unrein, das er berühren würde. Würde er jemand berühren, würde er unrein sein. Wenn jemand in ein Haus kommt, wo ein Toter gestorben ist, ist das ganze Haus unrein. Und jeder, der ihn berührt, ist unrein. Also du bringst einen Toten raus aus einem Haus und er ist unrein. Und du bist unrein, weil du den Toten berührt hast. 7 Tage darfst du nicht in das Volk, in das Lager Gottes gehen, du darfst nicht zum Tempel, du darfst nicht anbeten, du bist unrein. Alles, was dieser Mensch, der den Toten berührt hat, berührt, ist unrein. Du könntest es nachlesen in 4. Mose 19. Es gab andere Dinge, die es genauso machten. Eine Aussätzige zu berühren war unrein. Eine blutflüssige Frau, sie war unrein. Hat sie sich auf einen Stuhl gesetzt und du weißt es nicht und setzt dich auf den Stuhl, auf den sie gesessen hat, bist du unrein. Die Unreinheit ist so ansteckend, dass alles, was sie berührt, unrein ist. Jesaja, Haggai, nimmt aber das Gegenbild und sagt, jetzt stellt euch vor, der Priester nimmt ein heiliges Stück Fleisch vom Altar und er packt es in sein Gewand. Das heißt, er nimmt das Fleisch, kippt sozusagen die unterste Schleppe seines Gewandes hoch, packt das Fleisch da rein und jetzt geht er von Ding, von Sache zu Sache und berührt diese Dinge mit dem heiligen Fleisch. Wird es rein? Die Priester wissen ganz genau, es wird nicht rein. Nein, es wird nicht rein. Es kann nichts rein machen, nur weil es vom Altar kommt. Aber unrein wird alles, was vom Unrein berührt wird. Das Reine kann also nicht das Unreine rein machen, aber das Unreine steckt alles Reine an und macht es unrein. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Gott gegeben hat. Das Volk musste verstehen, dass diese Gesetzmäßigkeit auch für ihr Leben bestand, obwohl sie nicht direkt einen Toten angerührt haben, sondern der Kontext sagt, es geht um den Tempel des Herrn. Und Gott sagt nun dem Volk, das den Heiden gesagt hat, ihr dürft nicht mitbauen, weil ihr unrein seid. Gott sagt nun dem Volk, ihr seid unrein. Ihr baut einen Tempel und ihr verunreinigt den Tempel. Warum? Warum? Bleiben wir bei einer vordergründigen Aussage der Bibel stehen, erstmal, und kommen dann nochmal auf den Kontext hier zurück. Das heißt ganz praktisch, jeder, der Sünde in seinem Leben duldet und geht, um den Tempel zu bauen, verunreinigt den Tempel. Achan, der vom Gebannten nahm, verunreinigte als ein einziger Mann das ganze Volk Israel, dass Gott nicht in ihrer Mitte war. Im Neuen Testament, da gab es einen Mann, der in Ehebruch lebte, und Paulus sagt, die ganze Gemeinde ist unrein, weil dieser Mann in Ehebruch in ihrer Mitte lebte. Wir müssen verstehen, Unreinheit durchzieht alles. Unreinheit macht nicht deine stille Zeit rein, also deine stille Zeit, dein Bibellesen, dein Beten, deine guten Taten, sie machen nicht die Unreinheit rein, sondern deine Unreinheit verunreinigt deine Gebete. Es verunreinigt deine Zeit mit Gott. Es verunreinigt dein ganzes Leben. Lebst du in Sünde gegenüber Gott, wird alles durchdrungen von dieser Unreinheit. Deine stille Zeit heiligt nicht deine Sünde. Aber jeder, der sich selbst kennt, weiß, dass genau das Problem ist. Ich rechtfertige meine Sünde mit den frommen Dingen, die ich tue. Ich bete, ich tue das, ich gebe die guten Gaben und ich sage, auch wenn ich es nicht formuliere, ich sage, das, was ich da getan habe, ist nicht so schlimm, weil ich ja noch bete, weil ich ja noch die Bibel lese. Also das Beispiel, was Philipp erst gebraucht hatte, ich verschwende meine Zeit im Internet und bin ganz zufrieden damit, weil ich habe ja meine stille Zeit gemacht. Und ich lese genug die Bibel und ich gehe in den Gottesdienst. Und dieser Text sagt ganz einfach, nein, nein, umgekehrt. Deine stille Zeit, dein Gottesdienst, alles, was du an religiösen Dingen tust, alle diese Dinge werden unrein. Und sie sind unrein vor mir. Du häufst damit Sünde auf dich. Es fordert uns also auf, einen klaren Bruch zu vollziehen, Gottes Urteil anzunehmen, zu sagen, Gott will mit heiligen Händen geehrt werden. Und ihr merkt hier, es geht nicht um Sündlosigkeit. Es geht nicht darum, dass ich nicht aufrichtig mit meinen Sünden zu Gott kommen kann. Denn die Priester wussten auch, dass der, der unrein war, durch Gottes Vorschrift Vergebung seiner Schuld empfangen konnte, um gereinigt zu werden. Sondern es geht nicht darum, dass ich mit meiner Sünde zum Herrn komme, seine Vergebung suche und den Bruch mit der Sünde vollziehe. Sondern es geht darum, dass ich diese Dinge versuche zu harmonisieren, und das geht nicht. Aber hier spricht Haggai ja gar keine konkrete Sünde an. Er spricht nicht davon, dass sie sich vermischt hatten mit den heidnischen Frauen, was später kommen würde. Er spricht nicht davon, dass sie Götzen in ihrem Haus haben, sondern was war das Problem dieses Volkes? Sie vernachlässigten den Tempel des Herrn, obwohl sie fleißig waren, um ihr eigenes Haus zu bauen. Sie hatten eine falsche Priorität. Sie arbeiteten hart, aber auf der falschen Baustelle. Und seht, das ist der Kontext, in dem der Prophet durch den Willen Gottes, durch den Heiligen Geist, das Volk Israel mit dem Urteil Gottes konfrontiert. Das ist der Kontext, in dem dieses Wort gegeben wird. So, Entschuldigung. Nachdem sie angefangen haben zu bauen, war es Gott wichtig, dass sie nicht nur einfach gebaut haben, weil sie aufgefordert wurden, sondern dass sie auch verstehen, welches Prinzip Gottes dahinter liegt, damit sie für die Zukunft ein klares Urteil haben und damit sie ihre innere Haltung ändern in dem Bau des Tempels oder zum Bau des Tempels. Was ist die einfache Aussage in diesem Kontext? Daher, dass ihr euren eigenen Häusern, euren eigenen Zielen, eine höhere Priorität gegeben habt als dem Bau des Tempels, des Ortes, an dem Gott sich offenbaren will. Dadurch habt ihr selbst das Arbeiten am Tempel und in der Darbringung, habt ihr selbst das Arbeiten am Tempel unrein gemacht und habt auch die Opfer verunreinigt. Das heißt, um es einfach anzuwenden auf ihre Situation, sie hatten ja den Altar sofort aufgebaut. Das heißt, sie kamen zusammen zu den Festen. Der Text spricht von, beim letzten Mal haben wir gesehen, das war der letzte Tag des Laubhüttenfestes, also ein Fest, das sie gefeiert haben. Da waren vorschriftsmäßige Opfer da und der Prophet muss ihnen sagen, all diese Opfer, die ihr gebracht habt, inmitten dieser Situation, sind unrein vor mir gewesen. Warum? Weil eure Priorität nicht stimmt. Weil eure Wertmaßstäbe, nach denen ihr entscheidet, was heute dran ist zu tun und was nicht vor Gott unrein ist. Wer darüber nachdenkt, der merkt, dass das sehr viel mit meiner Herzenshaltung zu tun hat. Es bestimmt alles, was ich tue, also das, was ich liebe, bestimmt alles, was ich tue und vor allem es bestimmt meine Haltung, wie ich es tue. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wenn ich ihn liebe mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft, dann arbeite ich anders dem Werk des Herrn, als wenn ich ihn nicht liebe, als wenn ich meine Pflicht erfülle. Wenn ich sein Haus liebe, komme ich anders zum Gottesdienst, als wenn ich mein Haus liebe. Wenn seine Agenda für mich Priorität hat, denke ich anders über die Hindernisse nach, als dann, wenn meine Agenda Priorität hat. Ich bin sehr schnell dabei, Dinge zu in Nachlässigkeiten meines geistlichen Lebens zu entschuldigen, wenn seine Sache nicht meine Priorität ist. Sag einem Verliebten, dein Auto ist kaputt, du kannst damit nicht fahren, was wird er machen? Der hat sofort eine Lösung, wie er auch ohne sein Auto zu seiner Geliebten kommt. Fährt er aus Pflicht zu seiner Geliebten, da kommt das erste Hindernis und er sagt, oh, das Auto qualmt zu sehr, ich kann leider nicht kommen. Ihr merkt schon, das geht auf alle Bereiche, es führt zu einer Bewertung und es führt dahin, wie gehe ich mit Hindernissen, mit Schwierigkeiten um. Und Gott gibt hier ein Urteil und sagt, wenn diese Dinge nicht geklärt und neu geordnet werden, ist alles andere unrein. Denk doch nicht, dass du Gott etwas gibst, solange du dein Herz von ihm fernhältst. Denk doch nicht, dass du Gott etwas gibst, wenn du deine Pflicht erfüllst und regelmäßig im Gottesdienst bist, solange seine Sache nicht deine Priorität ist. Im Gegenteil, dein Wertmaßstab verunreinigt alles, was du tust. Und Gott will, dass dieses Volk diese Dinge versteht. Wir merken auf einmal, hier erklärt sich uns der Brief von Jesus an die Gemeinde zu Ephesus. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, obwohl er ihnen vorher eine ganz lange Liste gibt von allem, was sie tun. Weil alles, was sie getan haben, geprägt war von einem Mangel, nämlich dem Mangel der Liebe zu Gott. Und es bestimmte alles. Der Herr fordert hier sein Volk auf, zurückzukehren zum Urteil Gottes, um wieder neu die Prioritäten zu ordnen. Lass uns noch einmal ganz kurzes anwenden. Es geht also um in der Weise um zwei Dinge, wenn es um den Tempel des Herrn geht. Wenn du ein lebendiger Stein bist, der eingefügt werden soll in den Tempel des lebendigen Gottes, dann heißt das, du und das Haus Gottes, ihr sollt heilig sein. Dem Haus Gottes geziemt Heiligkeit. Das heißt ganz praktisch, deine größte Sorge muss sein, dass du heilig bist vor Gott. Dein heiliges Leben, deine Heiligkeit, dein Wachstum in Heiligkeit. Das Haus Gottes wird nicht gebaut durch neue Konzepte, durch neue Agendas, durch neue Strategien, wie wir Leute herzubringen, sondern das Haus Gottes wird in erster Linie gebaut, indem du wächst in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seiner Heiligkeit, indem du verändert wirst in sein Ebenbild. Dadurch wird das Haus Gottes gebaut. Willst du also zum Wachstum der Gemeinde beitragen, mach es zu deiner Priorität, dass du geistlich wächst. Dass du geistlich zunimmst, reifest, dass du Gott erkennst. Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht deine Pflicht, sondern die Gemeinschaft mit Gott ist Gottes Mittel, um dich in sein Bild zu verwandeln. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ein und dasselbe Bild. Schaut mal, ich kann die stille Zeit machen, um zu sagen, habe ich heute gemacht, einen großen Haken dahinter. Aber ich kann auch vor dem Herrn erscheinen und sagen, Herr, ich will dein Wort lesen und du hast gesagt, dass durch deinen Heiligen Geist ich deine Herrlichkeit sehe in deinem Wort und im Anschauen deiner Herrlichkeit verändert werde in dein Ebenbild. Und das ist so dringend notwendig. Geheiligt werde dein Name, das haben wir gebetet. Dass es so dringend nötig, dass ich dich erkenne, dich anschaue und dass ich mit meinem ganzen Leben in Übereinstimmung komme mit deinem Denken, mit deinem Urteil. Das ist die Voraussetzung, um in die Gemeinde zu kommen, um die Gemeinde aufzuerbauen. Was tust du also zuallererst, um die Gemeinde aufzuerbauen? Bring einen geheiligten Walter mit. Ich habe jetzt für mich gesprochen. Wachsende Heiligung. Und jetzt kommst du zur Gemeinde und hast das gleiche Ziel, dass Gottes Herrlichkeit in seinem Haus offenbar wird, dass er hier hochgepriesen wird. Sein Haus ist deine Priorität, nicht dein Haus, nicht deine Arbeit, nicht dein Beruf, nicht deine Ziele, sondern Gottes Haus, sein Werk, sein Reich. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Es geht um die Gemeinde. Wie schnell bin ich bereit, Schwierigkeiten, Hindernisse als Rechtfertigung zu nehmen, nicht die Bibel zu lesen, nicht zu beten? Wie schnell bin ich bereit, den Gottesdienst zu versäumen, weil es Schwierigkeiten gibt, weil es Aufwand bedeutet, weil es Hindernisse gibt? Schaut, das ist, was er hier anspricht und er sagt, bringe diese Dinge zurück, dass Gottes Sache Priorität Nummer eins ist. Und er muss diesem Volk sagen, alles ist unrein. Und jetzt erklärt er ihnen, schaut, sagt er, deswegen hat Gott an euch gehandelt. Und dieses Handeln Gottes war Gnade. Deswegen aber widerstand er ihren Werken. Deswegen wurde aus viel wenig. Deswegen gelang die Ernte nicht. Deswegen sandte Gott Hindernisse. Deswegen kamen Schwierigkeiten in ihrer Mühe, in ihrem Eifer, in den alltäglichen Dingen. Warum? Damit sie erkennen sollten, dass nicht Gottes ist, dass die Hand des Herrn nicht mit ihnen ist, dass sie bereit waren, durch diese Haltung auf den Segen Gottes zu verzichten. Sprüche sagt es so schön, der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Und Gott sagt, schaut zurück, schaut, was passiert ist. Seht den Getreidebrand, seht das Vergilben, seht den Hagel. Und als ich euch so züchtigte, seid ihr nicht umgekehrt. Und es kam der Tag, wo Gott seine Propheten sandte und sie kehrten um. Und sie kehrten um und sahen wieder die Notwendigkeit, das Haus des Herrn zu bauen, sich dem hinzugeben. Und jetzt kommt Und deswegen kommt die Verheißung, er sagt, Vers 18, so achtet nun aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin, vom 24. Tag des 9. Monats an, von dem Tag, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf. Also, am 6. Monat, heißt es, fingen sie an, ich lese Kapitel 1, Vers 15, und zwar am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius, gingen sie zurück zum Tempelbau. Es brauchte also diese 3 Monate, dann war der Grundstein für den Tempel gelegt. Und Gott macht hier sozusagen so einen Rückblick und sagt, schaut, jetzt habt ihr gerade den Grundstein fertig gelegt. Und jetzt schaut, was passiert im Vergleich zu vorher. Vorher habt ihr viel Mühe investiert, viel Arbeit investiert. Euer Geld fiel in einen Lochbeutel unten wieder raus. Und sagt er, jetzt achtet drauf, was passiert jetzt. Und er nennt ihn das Datum. Er sagt, macht eure Augen auf. Liegt das Saatgut immer noch im Speicher? Hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen? Er sagt, wenn ihr die Bedingungen anschaut, die jetzt oder die Voraussetzungen, die ihr habt, um Segen zu erwarten, wenn ihr auf das schaut, was ihr ausgesät habt, wenn da nur noch etwas Saatgut geblieben ist, welche Hoffnung habe ich für die nächste Ernte? Wenn der Feigenbaum vom Hagel zerschlagen wurde, welche Hoffnung habe ich für die nächste Ernte? Aber schaut, Gott sagt, macht eure Augen auf, ich werde handeln. Ich werde handeln und ihr werdet den Überfluss sehen, der kommen wird, weil meine Hand mit euch ist. Und so lehrt er uns, zurückzukommen, mit Gott zu rechnen in unserem Handeln. Du hast natürlich Schwierigkeiten, du hast natürlich Herausforderungen, natürlich drängen sich die Dringlichkeiten, ich betone es extra so, die Dringlichkeiten dieses Lebens so auf, dass sie dich dazu führen, das ewige Unvergängliche zu vernachlässigen. Gott gibt uns hier die Verheißung, um uns zu sagen, rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Rechne mit Gott. Du sagst, ich brauche aber dringend Schlaf. Rechne mit Gott. Ich brauche aber das Geld. Rechne mit Gott. Ich brauche aber die Gesundheit. Rechne mit Gott. Er sagt, lass nicht zu, dass die Hindernisse dich dazu führen, Priorität Nummer 1 zu degradieren auf Priorität 2, 3, 4 oder 5, sondern glaube, dass Gott es ist, dessen Segen reich macht. Und dass all deine Mühe vergeblich ist, wenn deine Hand des Herrn nicht mit dir ist, aber dass er den Seinen die Dinge selbst im Schlaf gibt. Wir haben es heute gebetet. Was ist deine erste Bitte? Was sollte deine erste Bitte sein, wenn du auf die Knie gehst? Das Vaterunser, wie wir es nennen, ist nicht eine Form, die wir wiederholen sollen, sondern das Vaterunser bringt unser Herz dahin, die Prioritäten Gottes bei jedem Gebet wieder neu zu ordnen. Meine größte Bitte muss sein, Herr, öffne meine Augen, deine Herrlichkeit zu sehen. Heilige deinen Namen. Ich kann Gottes Namen nur heiligen, wenn ich erkenne, wer er ist. Heilige deinen Namen. Dein Reich komme. Dein Reich, nicht mein Reich. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und da gibt es ja die große Diskussion, warum ist dann die erste oder die vierte Bitte, unser tägliches Brot, eine Bitte um solche irdischen Dinge und nicht sogar die Vergebung, warum hat nicht sogar die Vergebung der Schuld Priorität vor der Bitte um das tägliche Brot? Aus einem ganz einfachen Grund. Die erste Konkurrenz zu den ersten 3 Bitten sind die Sorgen für dieses Leben. Darum ist die vierte Bitte, übergib diese Sorgen dem Herrn. Überlass sie dem, der besser sorgen kann, für deine Ernte, für dein Geld, für dein Einkommen, für dein Haus, für deine Gesundheit. Für alles kann er besser sorgen. Und der verheißen hat, dafür zu sorgen. Überlass sie doch dem, übergib sie ihm, damit Bitte 1, geheiligt werde dein Name. Bitte 2, dein Reich komme. Ohne Konkurrenz sind von diesen Dingen. Und der frömmsten Seele drängen sich diese Dinge auf, um die Priorität von 1, 2, 3 wegzunehmen und auf die Dinge dieses Lebens zu richten. Der Herr hilft hier seinem Volk. Er sagt, schaut, liegt das Saatgut noch immer im Speicher, hat auch der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfel und der Ölbaum noch nichts getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Und dann kommt das Wort des Herrn nochmal extra an Zerubabel. Zerubabel war also einer der Führer, Jeschua und Zerubabel. Wir können es im Propheten Zacharia nachlesen. Das ist so schön nochmal angewendet an diesen zwei Personen. Nämlich der Jeschua, der sitzt am Tempel und da wird unser Blick auf den Himmel gerichtet und da kommt der Satan vor Gott und sagt, hey, der Jeschua, der ist unrein. Der ist unrein. Wie soll der hohe Priester sein? Er selbst hat sich verunreinigt wie alle anderen und Gott selbst reinigt ihn. Das ist Zacharia Kapitel 3. Der Zerubabel war genau der, an dem das Wort auch erging. Und Gott kommt zum Propheten und Gott kommt und spricht durch den Propheten Zacharia: Ich habe ihn erwählt. Aber er sagt ihm genau das Gleiche, was wir hier bei Haggai lesen. Ich mit meiner Verheißung werde dafür sorgen, dass du nicht nur den Grundstein gelegt hast, sondern auch den Schlussstein zum Tempel legst. Und ich habe dich zum Abbild bestimmt für den, der kommen wird, der Nachkomme Zerubabels, könnt ihr in Matthäus 1 nachlesen, den Herrn Jesus Christus, durch den der wahre Tempel gebaut wird. Aber er gibt ihm genau das Prinzip, nicht durch Herr, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr Zebaoth. Womit willst du rechnen? Mit der Zustimmung des persischen Großreiches? Mit der Zustimmung des Volkes um dich herum? Mit den Umständen oder den Umständen? Nein, sagt er, ich bin es. Willst du auf deine Schwachheit blicken? Nein, brauchst du nicht. Ich bin es. Nicht durch Herr, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr Zebaoth. Worauf richtet er unser Herz? Er sagt uns, dass wir im Hingehen, um Gottes Werk zu treiben, die Verheißung haben, dass sein Geist unsere Kraft ist, unser Beistand, unsere Hilfe, dass er selbst das segnen wird, was wir uns nicht zutrauen würden noch können. Merkt ihr die Herrlichkeit? In diesen Verheißungen, da ist wohl der scharfe Tadel, die Korrektur, die Hilfe, uns selbst wieder in Gottes Urteil zu stellen, die diese Dinge wieder auszurichten, nicht zuzulassen, dass wir meinen, mit frommen Dingen das Weltliche zu entschuldigen. Nein, du kannst deine weltliche Gesinnung, deine Polung nicht dadurch verbessern, dass du möglichst viel geistliche Aktivitäten einbaust. Dein Herz soll auf Gottes Sache gerichtet sein. Er will deine Liebe haben. Er eifert um dein Herz. Er wird alles reinigen, was du tust. Er wird selbst deine Schwachheit übergehen. Er wird alles annehmen, weil er der ist, der wirklich rein macht. Wir haben es ja beim letzten Mal, als Philipp gepredigt hat, haben wir den Text gelesen in Matthäus 9. Das ist schon erstaunlich, ne? Da kommt Jesus und rührt den Toten an. Er schämt sich nicht, den Toten anzurühren. Aber der Tote wird lebendig. Er rührt den Aussätzigen an. Der Aussätzige wird lebendig. Der Aussätzige wird rein. Die unreine Frau, die alle anderen verunreinigt hat, weil es so ein Gedränge gab. Jeder musste denken, ich bin unrein. Sie rührt den Herrn Jesus an und sie ist sofort gesund. Nicht die Sünden sind das Hindernis. Nicht die Verunreinigungen, in denen wir immer wieder hineinfallen, sondern wenn diese Dinge zur Nebensächlichkeit werden. Gott bringt uns zurück zu ihm selbst. Also er zieht uns zu sich selbst und sagt, dass wir auch in den irdischen Dingen dieses Lebens mit dem allmächtigen Gott rechnen dürfen. Er wird sich um alles kümmern. Vielleicht noch ein Punkt, der hier so wichtig ist. Dein Haus, das du baust, Und ich meine mit Haus nicht nur das wörtliche Haus, obwohl es bei mir vielleicht sehr gut zutrifft, aber mein Haus, das ich in Stockhausen gebaut habe, es wird mir irgendwann genommen oder fällt eine Bombe rein, es wird zerfallen. Die Arbeit, die ich investiert habe, verlasse ich spätestens bei meinem Tod. Mein Job, meine Karriere, genauso. Es wird alles vergehen. Das Haus Gottes ist herrlich, überaus herrlich. Und es hat die ewigen Verheißungen. Das habe ich vorher nicht erwähnt, als ich Paulus und die erste Gemeinde als Beispiel nahm. Aber diese Perspektive ist so wichtig. Warum investierte Paulus so viel in die Gemeinde? Warum sagte er, die Opfer lohnen sich? Warum sagte er, die Hindernisse halten uns nicht auf? Weil er wusste, dieser Tempel, die Gemeinde, lest es in Epheser 3, ist dafür bestimmt, vor dem ganzen Universum, vor Engel, vor Mächten, vor Gewalten, die Weisheit Gottes zu proklamieren. Sie ist so herrlich, die Gemeinde ist so herrlich, dass Gott bestimmt hat, dass seine Herrlichkeit an ihr demonstriert, proklamiert wird. In der unsichtbaren und in der sichtbaren Welt. Es lohnt sich, da zu investieren, denn das ist, was die Verheißung hat, dass es in Ewigkeit, das ist das Haus, das die Verheißung hat, dass es in Ewigkeit bestehen wird. Hier will sich Gott offenbaren. Hier will sich Gott offenbaren. Und jetzt, wo wir hier auf der Erde sind, ja, wird es gebaut in Schwierigkeit, ja, in Tränen, ja, aber es ist der Ort, an dem Gott sein Licht in diese Welt ausgehen lässt. Es ist der Ort, durch den Gott sein Volk auferbaut und andere hinzubringt, dass sie seine Herrlichkeit sehen. Gottes Wort fordert dich auf, umzukehren. Komm zurück zu Gottes Priorität. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Es lohnt sich, das vor Gott zu tun, um vor ihm, von ihm Ausrichtung zu erbitten, Korrektur zu erbitten, um neu hinzugehen für seine Sache, für Gottes Sache. Der Herr segne sein Wort an uns. Ich gebe euch eine kurze Zeit der Stille. Lasst uns das vor dem Herrn formulieren, was wir dann für die Woche als mitnehmen, dass es nicht schnell untergeht durch die Sorgen des Alltags, sondern dass Gott das an uns zum bleibenden Segen, für uns zum bleibenden Segen macht. Amen. Herr, wir kommen zu dir und preisen dich, dass wir dir nahen dürfen. Welch ein Vorrecht, dass du den Thron der Gnade aufgerichtet hast. Wir danken dir, dass Christus unser hoher Priester ist und dass jede Sehnsucht nach dir und jedes Verlangen, deinen Willen aufzurichten, durch seine Fürbitte, durch seinen Dienst kommt, durch sein Opfer. Herr, du hast beschlossen, uns wohl zu tun. Wir bitten dich, lass uns deine Hand sehen, dein Handeln, dein Gnadenhandeln an uns und gib das dein Licht, unser Leben hineinkommt und uns das gibt und dass du uns hilfst, das zu verstehen, was wir verstehen müssen, dein Urteil. Darum reinige du unser Leben. Darum gib uns die Korrektur, die wir brauchen. Darum hilf uns, wir wollen mit Jeremia beten, lass uns umkehren, damit wir umkehren. Vergib uns alle Investitionen in nichtige Dinge. Und du allein weißt, wie oft sie in Konkurrenz getreten sind mit dem Ewigen und Bleibenden. Herr, wir brauchen deine Vergebung. Wir brauchen deine Reinigung. Aber wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns neu ausrichtet auf Christus und auf seine Gemeinde. Und darum bitten wir dich. Herr, wir danken dir, dass er der große Hirte der Schafe ist. Und so wollen wir uns dir anbefehlen und deiner Fürsorge. Wir wollen dich bitten, dass du uns leitest, bei der Hand nimmst und leitest, dass du uns wachsen lässt in dieser Zeit, dass wir für dich leben und dass wir dich den Kommenden erwarten. Alles brauchen wir von dir. Du hast uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Welten. Herr, du hast es gesagt. Darum führe uns. Zieh uns zu dir. Zieh uns in deine Gemeinschaft. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Gib uns, was du von uns forderst. Herr, in uns ist keine Kraft. Wir werfen uns auf dich. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist. Wir danken dir für deine Verheißungen. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr gebe euch Frieden. Er heilige euch durch und durch, dass Geist, Seele und Leib unsträflich bewahrt werden bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.